Erkenntnis. Neumann wurde von einem Hofbediensteten ein Brief überbracht. Er fragte den Boten, ob er auf eine Antwort warte, aber der schüttelte den Kopf, verneigte sich und ging davon. Neumann schloss die Tür und öffnete den Brief. Der Brief entband ihn in knappen Worten mit sofortiger Wirkung von sämtlichen Aufgaben, von sämtlichen. Residenz, Schönbornkapelle, Oberbaudirektion, alles. Unterzeichnet und gesiegelt vom neuen Fürstbischof Anselm Franz von Ingelheim. Dieser Ingelheim war der Neffe des gleichnamigen Anselm Franz von Ingelheim, der Lothar Franz von Schönborn als Fürst Erzbischof von Mainz vorangegangen war. Nun beerbte also der Neffe des einen Mainzer Fürsten den Neffen des anderen. Und diese Konkurrenz, ja Gegnerschaft, war schon der wesentliche Teil von Ingelheims Programm. Deshalb war es nur logisch, dass er die schönbornschen Baumaßnahmen einstellte und den entsprechenden Baumeister entließ. Neumann hatte den Fürstbischof noch kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Weder hatte er ihn zu sich gerufen wie seine Vorgänger im Amt, noch war er überhaupt jemals öffentlich in Erscheinung getreten. Es ging das Gerücht, er sei krank. Außerdem ging das Gerücht, er sei ein Alchemist oder jedenfalls der Alchemie zugeneigt und umgebe sich mit Alchemisten. Es gingen eine Menge Gerüchte über den neuen Fürstbischof um. Neumann war ja schon einmal aus dem Amt entlassen worden, das konnte ihn nicht erschüttern. Außerdem hatte er ja immer noch seine militärische Besoldung und seine Glasfabrik in Schleichach, die er seit 1737 betrieb. Andererseits begeistert war er nicht gerade, wo die Residenz doch schon so weit war. Seit 2 Jahren stand sie fertig da und die Innenausstattung kam zügig voran. Der Klöppel einer Glocke, überlegte er sich, schlägt immer abwechselnd nach hier und da, aber jedes Mal gibt es einen Ton. Der wiederkehrende Wechsel der Fürstbischöfe und vermutlich sogar das ganze Leben schienen manchmal nichts anderes zu sein als ein großer Glockenschwengel, mal hierhin, mal dorthin, aber nie ohne Klang. »Balthasar, machst du dir Sorgen?«, fragte Eva. Neumann saß an seinem großen Arbeitstisch und schaute nachdenklich aus dem Fenster. »Sorgen?«, er sah sie an. »Nie. Ich würde einfach sehr gern mal eine Sache ganz bis zum Ende bringen. Manchmal komme ich mir vor wie ein Glockengießer, der den Guss immer anderen überlässt.« Er rieb sich die angestrengten Augen. »Ich bin halt so langsam auch nicht mehr der Jüngste, ich bin immerhin 60.« »Du bist müde, Balthasar.« »Nein«, widersprach er sofort, »ich bin nur...« Er wiegte den Kopf, sah sie dann an und sagte lächelnd, »müde.« Sie legte ihre Hand in seinen Nacken. »Du müsstest dich mal ausruhen.« »Ich glaube, wenn ich mich ausruhen müsste, würde ich unruhig werden.« »Ruhe? Wozu denn? Ruhe würde es im Tod geben, zur Genüge, in der Ewigkeit. Jetzt war er hier.« »Donnerwetter, Eva«, sagte er mit grimmigem Entschluss, »ich will, dass diese Residenz fertig wird, in 3 Teufelsnamen«, und haute mit gespieltem Ärger auf seinen Arbeitstisch. »Hoppla! Ich glaube, ich muss mit diesem seltsamen Ingelheim mal ein ernstes Wörtchen reden.« Aber an den war leider schwer heranzukommen. Ingelheim ließ Neumann warten. Nach einer halben Ewigkeit reagierte er auf Neumanns Ersuchen um eine Audienz und eine weitere halbe Ewigkeit ließ er Neumann dann im Vorzimmer warten. Ingelheim bewohnte, symbolkräftig genug, die Fürstenwohnung, die sein Vorvorgänger Hutten sich hatte in der Residenz fertigstellen lassen, und also nicht dieselben Räume wie Friedrich Karl von Schönborn, obwohl die schöner waren und im sonnigen Südflügel des Schlosses lagen. Ingelheim hatte es ja vielleicht mehr mit dem Norden. Als sich die Tür schließlich öffnete und Neumann vorgelassen wurde, betrat er ein merkwürdig düsteres, nebliges Zimmer, obwohl draußen die Sonne lachte. Was war denn hier los? Es musste irgendetwas mit der Einrichtung zu tun haben. Die massiven Gemälde, die dunklen Stoffe, schwer zu sagen. Es roch sogar dumpf und düster in diesem Raum, und das lag nicht nur an dem offenbar äußerst starken Tabak, den der Fürstbischof gerade rauchte. Ingelheim saß am hinteren Ende des Zimmers, direkt an der Wand, in einem mächtigen, schweren Sessel, der viel zu groß für ihn wirkte. In der rechten hielt er eine lange, schmucklose Pfeife, deren Mundstück irgendwo in seinem verschatteten und umnebelten Gesicht verschwand. Der Fürst saß in seinem Sessel wie ein Kaiser auf dem Thron, und der Besucher musste sich ihm auf die entsprechende Weise nähern, er musste dieses unbehagliche Zimmer durchqueren, um zu seinem Herrn und Meister zu gelangen. Neumann küsste den Ring, den Ingelheim ihm entgegenhielt. Er hielt ihm den Ring fordernd entgegen, nicht lässig wie Friedrich Karl. Als Neumann aufblickte, sah er Ingelheims Gesicht. Es war fahl, hager, verhärmt, tiefe Augenhöhlen, wässriger Blick, 2 tiefe Furchen als Wangen. Dann stand Neumann da, Es gab keinen Stuhl, auf den er sich setzen konnte. Das hatte wohl Methode. »Euer Gnaden«, begann er mit einer Verneigung. »Euer Gnaden, untertänigster Diener Johann Balthasar Neumann, dankt Euer Gnaden für die gnädigste Huld, von Euer Gnaden gnädiglich empfangen zu werden.« Ingelheim verzog keine Miene. Friedrich Karl hätte sich dieses Geschwurbel nicht so reglos angehört, das wusste Neumann. Ingelheim nahm die Pfeife aus dem Mund, hustete heftig und fragte mit dünner Stimme, was will er? »Das Residenzschloss, Euer Gnaden«, Ingelheim hustete ihm das Wort ab, Neumann verstummte. »Das Residenzschloss«, sagte Ingelheim mit langen Pausen zwischen den Wörtern, in denen er an der Pfeife saugte und den Rauch ausblies, »ist fertig.« Neumann wartete einen Augenblick, aber es kam nichts mehr. »Das ist es, Euer Gnaden. Der Bau ist vervollständigt, seit dem Jahre des Herrn 1744. Indessen ist die Innenausstattung noch in Arbeit. Und habt ihr nicht verstanden, das Schloss ist fertig?« Dieses herablassende, gekünstelte Getue begann Neumann auf die Nerven zu gehen. »Erlauben, Euer Gnaden, mein Anliegen vorzubringen. Nachdem Euer Gnaden mich nun schon gnädigstlich oder gnädiglichst empfangen zu haben, geruht haben«, sagte er mit der größten möglichen Freundlichkeit, was ihn allerdings ziemlich anstrengte. Ingelheim reagierte nicht. »Egal. Die Innenausstattung einiger Räume ist tatsächlich fertig. Bei anderen ist sie aber unterbrochen und bei wieder anderen wurde sie noch nicht begonnen. Worum ich Euer Gnaden nun ersuche, ist dies. Euer Gnaden sollten wenigstens die unterbrochenen Arbeiten an Stuck, Vertäfelung, Fresko und so weiter zu Ende führen lassen.« »Wozu?« »Wozu? Weil angefangene Arbeiten vollendet werden müssen.« Ingelheim schien mit den Schultern zu zucken. »Dafür gibt es keinen Grund.« »Es gehört sich, so Euer Gnaden, dass Dinge zum Abschluss gebracht werden.« Jetzt kam auf einmal Leben in Ingelheim. »Ach«, sagte er plötzlich laut, »geh er mir weg mit solchem Gerede. Die Dinge müssen zum Abschluss gebracht werden. Geldverschwendung, Zeitverschwendung.« »Geld und Zeit, Euer Gnaden, sind weit mehr verschwendet, wenn die Räume unbenutzbar bleiben.« Ingelheim atmete rasselnd durch und hustete. »Das ganze Leben ist unbenutzbar, weiß er das noch nicht?«, meinte er mit Grabesstimme. »Das mochte vielleicht stimmen, gehörte aber überhaupt nicht zum Thema. Euer Gnaden, wofür sollte man Geld und Zeit denn sinnvoller aufwenden als für...« Ingelheim erhob sich so abrupt, dass Neumann zurückfuhr. »Als für die Innenausstattung?«, fragte Ingelheim zornig. »Genau.« Ingelheim blies Rauch aus und schaute ihm hinterher. Mit wieder dünner Stimme sagte er, »Wofür sonst Geld und Zeit aufwenden? Das kann ich ihm sagen. Für die Suche nach der Ewigkeit.« »Wie belieben?« Ingelheim ließ Neumann stehen, ging mit kleinen Schritten, als sei er ein uralter Greis, zu einer schmalen Kommode, klopfte dort umständlich und langwierig mit zittrigen Fingern die Pfeife in einem Aschenbecher aus, stellte sie zum Abkühlen in eine Halterung, entnahm einem Fach eine neue Pfeife, stopfte und entzündete sie und begann sie zu schmauchen, wobei er den aufsteigenden Rauchschwaden nachblickte. »Wie dieser Rauch, so ist auch das Leben«, sagte er. »Wo geht er hin? Wer kann ihn halten? Der Tabak verbrennt, der Mensch zerfällt. Das ist die Kraft des Feuers. Wer es beherrschen könnte, wer selbst das Feuer wäre, der könnte sich selbst hinüberheben über die Vergänglichkeit und lebte ewiglich.« Er hustete, drehte sich zu Neumann um und schaute ihn an. Er wirkte sehr klein und elend, müde und traurig, nicht erhaben wie die Worte, die er gerade geäußert hatte. Er sah aus, als suche er mit aller Kraft der Verzweiflung nach einem verborgenen Schatz. Der Schatz war im Wald vergraben, aber weil ihm dort so viele Bäume standen, suchte er ihn im Acker und wurde verrückt darüber, dass er ihn nicht fand. »Das Feuer«, sagte Ingelheim dem Rauch hinterher, »ist das höchste der Elemente, weiß er das? Das höchste der Elemente im Lebensbaum der Kabbala.« Er hob seine linke hoch über den Kopf. »Ganz oben das Feuer, darunter das Wasser, dann die Luft und zu unterst, mit einem Anflug von Abscheu in der Stimme, die Erde.« Er begleitete seine Äußerungen mit den passenden Gesten. »Nun, und wie kommen wir von hier«, die Hand blieb unten, »nach dort oben«, die Hand fuhr hoch, »in die Höhen Gottes und noch weiter?« »Noch weiter?« Ingelheim nahm einen langen, tiefen Zug. Dann kam er 2, 3 zittrige Schritte auf Neumann zu. Ein Schlagschatten teilte sein Gesicht in 2 Hälften. Er nickte und sagte leise, »Noch weiter.« Kurze Pause, dann, »Das Höchste ist das, was die Kabbalisten Ein Sof nennen.« »Leider, Euer Gnaden, kann ich kein Hebräisch.« Ensof, das Nichtsein einer Begrenzung. Neumann wurde plötzlich von einem seltsamen Gefühl beschlichen. Er hatte mit einem Mal den Eindruck, dass Ingelheim womöglich doch nicht völlig wahnsinnig geworden war, obwohl er haargenau so wirkte. Irgendetwas in dem, was er sagte, ergab einen mysteriösen Sinn, den Neumann verstand. Ingelheim war stehen geblieben und verstummt. Wie eine misslungene, aus den Proportionen geratene Blechfigur stand er mitten im Zimmer, starr, unbeweglich, halb im Schatten. Nur der Rauch schien zu leben. Neumann wandte sich ab und blickte aus dem Fenster. Die Sonne stand schon tief und strahlte kraftvoll quer durchs Zimmer. Sie näherte sich dem täglichen Ende ihres grandiosen Bogens, der sich seit Urzeiten immer und immer wieder am Gewölbe des Himmels vollzog. Die Luft in der Ferne flirrte über den Dächern der Stadt, als bestehe sie aus Milliarden von winzigen, glitzernden Teilchen. Er blinzelte. Ingelheim suchte nach der Ewigkeit. Er suchte nach dem Stein der Weisen, dem alles verwandelnden Stoff, der Formel Gottes. »Aber wie findet ihr die Ewigkeit, euer Gnaden?« Ingelheim hustete, saugte, blies aus. »Durch Forschung.« »Alchemistische meint er wohl«, dachte Neumann. Er wandte sich ihm freundlich zu. »Euer Gnaden, ihr sucht nach einem Weg, um einer Welt zu entfliehen, die ihr für minder haltet. Aber seht einmal dort die Sonne am unendlichen Gewölbe des Himmels. Die Ewigkeit hinterlässt ihre Spur auch im Begrenzten, euer Gnaden, in der Natur, im Menschen und im Raum.« Ingelheim reagierte lange gar nicht, aber Neumann hatte keine Eile. »Was fällt ihm ein?« begann Ingelheim plötzlich mit bedrohlicher Ruhe. »Mir hier zu predigen«, er schlingerte auf Neumann zu, er schrie, »zu predigen über Dinge, von denen er nicht die geringste Ahnung hat!« Neumann betrachtete diesen seltsamen Menschen und sagte mit vollem Ernst, »Ich wünsche euer Gnaden von Herzen viel Erfolg.« Dann verneigte er sich und ließ den Fürstbischof in seiner rauchigen, dumpfen, schrecklichen Ödnis allein. Von diesem Menschen war nichts zu erwarten. Als Neumann wieder im Vorzimmer war, wusste er, was es mit Ingelheims Zimmer auf sich hatte. Es war das Innere seines Kopfes.